Das Floß bestand aus roh miteinander verknüpften Schilfmatten, und es war so groß, dass die 10 weißen Reiter und die 4 Steppenleute, die das Ruder bedienten, auf ihm wie verloren wirkten. Der Boden schaukelte und schwankte, und unter den Hufen der Tiere drang überall schäumendes Wasser durch das Geflecht. Die Ruderer dirigierten das Floß in die Flussmitte, banden sodann das Ruder fest und überließen das Floß der Strömung. Sie nahmen rasch Fahrt auf, bald huschte das Ufer so schnell an ihnen vorüber, dass seine Konturen verschwammen. Themistokles lächelte Kim flüchtig zu und deutete mit einer einladenden Handbewegung neben sich. »Setz dich, Kim, es ist noch lange bis Gorivin, und wir können sowieso nichts tun.« Kim setzte sich. Sein Blick fiel auf Gork und Kelim. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die beiden nicht mehr gesehen hatte, seit sie Kai Valon betreten hatten. Der Riese wirkte ernst und verschlossen. Themistokles las Kim seine Frage von den Augen ab. »Gork wollte unbedingt mitkommen«, sagte er. »Ich hätte es lieber gesehen, wenn er in Kai Valon geblieben wäre, aber er hat darauf bestanden, dich zu begleiten.« »Mich?« Gork bemühte sich zu flüstern, dennoch dröhnte seine Stimme über das ganze Floß.
»Natürlich! Glaubst du, ich habe all die Mühe auf mich genommen, um dann bei diesem verstockten Hagwahn zu bleiben, während dir wer weiß, was passiert?«
»Vielleicht«, meinte Themistokles mit einem wissenden Lächeln, »hat Gork vergessen, es dir zu erzählen. Er begleitet dich schon, seit du die Tax verlassen hast.« »Dann hast du mich die ganze Zeit über beobachtet?« »Beide«, verbesserte Themistokles. »Gork und Kelim trennen sich nie.« Kim sagte eine Weile gar nichts, dann stand er unvermittelt auf und trat erst dem Riesen und dann Kelim, die am Boden saßen, so kräftig in den Hintern, dass ihm noch eine halbe Stunde später der Fuß weh tat. Die ganze Nacht und noch bis in den frühen Morgen hinein schoss das Floß den verschwundenen Fluss hinunter. Kim erwachte erst bei Anbruch der Dämmerung, als ihm Themistokles sanft an der Schulter rüttelte. »Sieh, Kim, Gorivin!« Der Anblick verschlug Kim die Sprache. Gorivin lag auf einer langgestreckten, sichelförmigen Landzunge, die sich wie ein gekrümmter Finger weit in den See hinaus erstreckte. Im ersten Moment musste Kim an einen gigantischen, schimmernden Edelstein denken, als er das Märchenschloss betrachtete. Gorivins Türme erhoben sich unendlich weit in den wolkenlosen Himmel, und seine Mauern ragten so hoch über den silbern, schimmernden See hinaus, dass ihre Kronen und Gesimse kaum mehr zu erkennen waren. Das Sonnenlicht brach sich in unzähligen blitzenden Reflexen an den gläsernen Wellen der Burg, und wenn Kim den Kopf bewegte, schien ein wahres Feuerwerk aus Farben vor seinen Augen zu explodieren. Weiße Vögel kreisten, winzig klein dort oben, um die wolkenverhangenen Spitzen der Türme, und auf dem See manövrierte eine Flotte kleiner hölzerner Boote mit bunten Segeln. Das Floß schoss auf der schäumenden Strömung in den See hinaus und nahm Kurs auf die Burg. Die gläsernen Mauern der Burg teilten sich vor ihnen und sie liefen in einen kleinen, nach drei Seiten von flachen Kaianlagen umschlossenen Hafen ein. Kim hatte ein großes Begrüßungskomitee erwartet, aber es standen nur 3 weiß gekleidete Männer am Ufer, als das Schilffloß anlegte. Themistokles ritt als erster auf seinem Einhorn an Land. Er wechselte ein paar Worte mit den 3 Männern, winkte die anderen an sich vorbei und Kim zu sich heran, als dieser das Floß verließ. »Eigentlich«, sagte er, »hätte ich mir gewünscht, zu deinem Empfang ein großes Fest zu geben, aber während meiner Abwesenheit sind Dinge geschehen, um die ich mich ohne Aufschub kümmern muss. Bis später. Sieh dir in der Zwischenzeit alles an, Gorivin wird dir gefallen.« Damit lenkte er sein Einhorn herum und sprengte davon. Ein großer dunkler Schatten fiel auf den schimmernden Steinboden zu seinen Füßen, Kim sah auf und erkannte Gork den Riesen, wie immer begleitet von Kelim. Der Bär hatte sich auf alle 4 niedergelassen.
»Nutzen wir die Zeit, Kelim, einen alten Freund aufzusuchen«, sagte Gork. »Es ist Jahre her, dass ich Rangarik gesehen habe. Er wird sich über unseren Besuch freuen.« Kelim brummte zustimmend. »Kommst du mit?«, fragte er Kim.
»Wer ist Rangarik?«
Gork grinste breit. »Ein guter Freund von uns. Er wird dir gefallen, da bin ich sicher. Außerdem solltest du lieber in unserer Nähe bleiben. Es würde Themistokles gar nicht recht sein, wenn du dich verläufst.«
Kim überlegte noch einen Moment und zuckte dann die Achseln. »Von mir aus. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, mir hinterher mehr von Gorivin zu zeigen.« Gorivin war voller Leben. Überall waren Menschen.
ihrer Kleidung und ihrem Aussehen nach, aber auch aus den Gesprächsfetzen zu schließen, die Kim von Zeit zu Zeit auffing, musste es sich um Angehörige der verschiedensten Völker handeln. Gorg erklärte ihm, dass all diese Menschen bereits Themistokles Aufruf gefolgt und aus ihren Heimatländern herbeigeeilt waren, um Gorivin gegen den erwarteten Ansturm des Schwarzen Heeres zu verteidigen. Kims Laune verdüsterte sich, als er dies hörte. Gorivin war ein Märchenschloss, ein funkelndes Juwel der Freude und des Friedens. Aber der Krieg hatte schon seine Klauen nach ihm ausgestreckt. Nachdem sie das Schloss in seiner ganzen Länge durchquert hatten, erreichten sie einen großen, von steinernen Mauern umsäumten Hof. Kelim ließ Gorg und Kim warten und verschwand mit langen Sprüngen in einem hohen, bogenförmigen Durchgang auf der anderen Seite des Hofes. Sekundenlang blieb es still, dann erscholl hinter dem Tor ein so markerschütterndes Brüllen und Fauchen, dass Kim entsetzt nach einem Fluchtweg ausschaute. Das Gebrüll wiederholte sich, und Kelim tauchte in wilder Flucht, wie es schien, wieder im Eingang auf, dicht gefolgt von einem riesigen goldenen Drachen. Kim schrie erschrocken auf, als er sah, wie der schuppige Kopf des Ungeheuers auf Kelim herunterstieß. »Rangarik!« brüllte Gorg hinter ihm so laut, dass Kim schmerzhaft das Gesicht verzog und sich die Ohren zuhielt. Der Drache erstarrte, drehte den mächtigen Schädel und sah erst den Riesen, dann Kim mit seinen schrecklichen roten Augen an. Dumpfes Grollen drang aus seiner Brust, als er sich quer über den Hof heranschob. »Gorg!« Er schob sich näher, hielt unmittelbar vor Kim an und stupste den Riesen spielerisch vor die Brust. Gorg taumelte zurück, krachte zu Boden und lachte schallend. »Es ist lange her, dass wir einander gesehen haben. Umso mehr freut es sich, euch beide zu treffen.« Kim sprang kreischend zurück und stolperte über Rangariks Schwanzspitze, die wie eine Schlange vorgezuckt war und sich um seine Beine wand. »Du bist also Kim«, knurrte der Drache, nachdem Kim sich einigermaßen gefangen und in eine sitzende Position hochgearbeitet hatte. »Der große, prächtige, tapfere, starke, kluge Kim. Ta, ta, ta. Themistokles hat viel von dir erzählt, aber ich muss gestehen, ich habe dich mir größer vorgestellt. Ich muss sagen, du hast dir einen ungünstigen Augenblick für deinen Besuch ausgesucht. Und ihr auch. Ach, die Zeiten sind schlecht, sehr schlecht. Seit Wochen herrscht große Aufregung und all die vielen Leute. Für heute Abend ist eine Versammlung anberaumt. Viele einflussreiche Männer sollen daran teilnehmen, aber ich fürchte, es wird nichts Gutes dabei herauskommen.« Er starrte Kim an, kniff ein Auge zu und murrte, »Hast du damit zu tun, kleiner Held?« »Ich fürchte ja«, sagte Kim kleinlaut, »zumindest indirekt. Ich wäre gern mit besseren Nachrichten zu euch gekommen.« Rangarik seufzte. Es hörte sich an, als plumpsten schwere Steine aus großer Höhe ins Wasser. »Du trägst die Kleidung des Feindes, kleiner Held, und doch gehörst du zu uns. Wie kommt das?« »Es war die einzige Möglichkeit, Boras zu entkommen«, antwortete Kim, dem die dauernden Anspielungen auf seine Kleidung allmählich auf die Nerven gingen. »Du warst auf der anderen Seite des Schattengebirges?« »Allerdings. Ich habe Boras getroffen und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, seine Burg zu besichtigen, einschließlich des Kerkers.« »Seine Burg? Du warst in Morgon?« Kim nickte. »Und ich bin daraus entkommen. Ich hatte Glück. Es gehört mehr als nur Glück dazu, aus Morgon zu entwischen. Niemandem ist das bisher gelungen. Aber alles kam so, wie es kommen musste.« Kim blickte den Drachen scharf an. »Wie meinst du das?« »Es gibt viele Wege, nach Märchenmond zu gelangen, aber kein Bewohner Märchenmonds, auch kein Bewohner des Schattenreichs, vermag die Wege zu beeinflussen, die ein Mensch gehen muss, will er zu uns kommen. Es war ein Zufall, dass deine Flugmaschine über der anderen Seite des Schattengebirges abstürzte. Ein Zufall, der Boras sicher zu Pass kam. Aber dann«, fiel Kim ein, »erinnere dich an das, was Themistokles dir zu Anfang sagte«, unterbrach ihn der Drache sanft. »Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg nach Märchenmond gehen. Nun, der Weg, den du gegangen bist, war der deine. Du hättest keinen anderen gehen können.« Kim begriff nicht ganz. »Du glaubst, das alles, Morgon, meine Flucht, die Begegnung mit dem Schwarzen Lord, gehörte zu deinem Weg, ja. Es gibt tausend Wege, zu uns zu gelangen. Alle sind schwer, Kim. Dein Weg mag der schwerste gewesen sein, den je ein Mensch gegangen ist, aber er war nötig. Nur so konntest du begreifen, gegen welche Mächte wir alle zu kämpfen haben, und nur so konnten wir früh genug gewarnt werden. Aber der Weg, der vor dir liegt, ist noch schwieriger. Du wirst gewaltige Kraft benötigen, Kim, mehr vielleicht als ein Einzelner aufbringen kann, doch du kannst ihn meistern, wenn du es wirklich willst.«
Damit wandte er sich um und watschelte schnell zu seiner künstlichen Drachenhöhle zurück. Kim blickte ihm nach, bis er unter dem steinernen Torbogen verschwunden war.
»Wie hat er das gemeint?« fragte er leise.
Kelim deutete ein Achselzucken an und wiegte den Schädel. »Rangarik ist ein seltsamer Bursche. Manchmal ahnt er Dinge voraus, die sich hinterher bewahrheiten.«
»Wir sollten uns langsam auf den Rückweg machen«, schlug Gork vor.
Themistokles war nicht da, als sie zurückkamen. Sie hofften, ihn im Thronsaal zu finden, aber dort war er nicht. Kim trat ans Fenster und lehnte sich neugierig hinaus. Unter ihm lag ein weiter sonnenbeschienener Hof. Hell gekleidete Menschen, winzig klein aus dieser Höhe, liefen scheinbar planlos durcheinander. Vor einer der schimmernden gläsernen Mauern war eine Reihe bunter Buden errichtet worden, in denen Händler ihre Waren feilboten und Gaukler ihre Kunststücke vorführten. Es war ein Bild, wie es friedlicher nicht sein konnte. »Wie lange noch?« dachte Kim bedrückt. »Wie lange würden diese Menschen noch so unbeschwert lachen und singen können? In nicht mehr allzu ferner Zukunft würden die fruchtbaren grünen Hügel jenseits der Mauern schwarz von Boras Kriegern sein. Im Hof würde Kriegsgeschrei und Waffengeklirr das fröhliche Treiben ablösen und die gläsernen Mauern würden unter dem Ansturm des schwarzen Heeres bersten.« Seufzend wandte Kim sich ab und begann sich im Thronsaal umzusehen. Der Raum war hoch und hell mit hohen spitzen Fenstern, die an zwei Seiten die Wand durchbrachen. Der Boden bestand aus schimmernden Mosaikfliesen und an den Wänden hingen Bilder und Teppiche. An der Stirnseite, flankiert von zwei steinernen Säulen, auf denen jeweils ein steinerner Rabe hockte, stand ein mächtiger, schmuckloser Sessel, einem Thron nicht unähnlich.
»Was ist das?« fragte Kim.
»Der Thron von Märchenmond«, antwortete Gork. Kim trat näher an den Thron heran, um ihn neugierig zu betrachten. Für den Thron eines so riesigen und mächtigen Reiches wie Märchenmond schien er ihm seltsam schmucklos und schlicht.
»Das also ist Themistokles Thron«, murmelte er halblaut.
»Nein«, sagte Gork, »du hast mich falsch verstanden. Es ist der Thron von Märchenmond.«
»Aber ich dachte, Themistokles wäre...«
»Unser Herrscher?« Gork grinste, als hätte Kim soeben etwas ungemein Dummes gesagt.
»Das ist er nicht. Er ist der Herr von Gorivin, aber nicht der König.«
»Aber«, fragte Kim zögernd, »wer sitzt dann auf diesem Thron?«
»Niemand. Oder jeder, wie du willst. Es ist ein Stuhl wie jeder andere und nicht einmal besonders bequem. Wer immer sich darauf setzt, ist unser König. Jeder, dem der Sinn danach steht, kann es werden.«
»Ich verstehe kein Wort«, sagte Kim verwirrt.
»Du meinst, der Herrscherthron von Märchenmond ist nichts anderes als ein leerer Stuhl, und wer will, kann einfach hereinspazieren und ihn in Beschlag nehmen?«
Gork nickte. »Er kann es und er kann es doch nicht. Märchenmond hat keinen König. Oder unzählige, ganz wie du willst. Jeder ist hier König, wenn er es sein will, und doch sind alle gleich. Denn niemand, auch der Mächtigste nicht, kann über einen anderen befehlen.«
»Du meinst, dass hier niemand Befehle erteilt, Gesetze erlässt, Strafen ausspricht?«
»Jeder Befehl wird sinnlos, wenn niemand da ist, dem man befehlen kann. Und wir haben keine Gesetze, Kim, jedenfalls keine geschriebenen. Hier ist vieles anders als dort, wo du herkommst. Aber vielleicht ist dies der größte Unterschied. Es gibt keine Gesetze und also auch keine Strafen.«
»Aber was ist, wenn jemand ein Verbrechen begeht?« fragte Kim.
»Was für ein Verbrechen?« entgegnete Gork verwundert. »Warum sollte hier jemand ein Verbrechen begehen? Jedermann hat zu essen und zu trinken. Das Land ist groß, unendlich groß. Wenn einem seine Nachbarn nicht gefallen, so kann er fortziehen und sich irgendwo niederlassen, wo er allein und ungestört ist. Und wenn einer hungert, so kann er seinen Nächsten um ein Stück Brot und etwas Wein bitten, und er wird es bekommen. Ich weiß, dass dort, wo du herkommst, viele Verbrechen geschehen. Und warum werden sie begangen? Aus Hass, Neid oder Habgier? Hass ist bei uns nicht bekannt, Kim, und es gibt keinen Neid, weil alle gleich sind, keiner mehr besitzt als der andere und niemand weniger, als er braucht. Und deshalb brauchen wir auch keinen Herrscher.«
Kim starrte nachdenklich den leeren Thron an. Ein leerer Thron. Gab es ein besseres Symbol für dieses Land, in dem jedermann König war und in dem es trotzdem keinen gab, der einen anderen beherrschte? Das Geräusch vieler Schritte drang plötzlich an sein Ohr. Kim sah Themistokles, der in Begleitung eines guten Dutzends verschiedenartig gekleideter Männer den Saal betreten hatte. Er wies mit einer einladenden Geste auf die Tafel.
»Nehmt Platz, es gibt ernste Dinge zu bereden.«
Kim setzte sich auf einen freien Stuhl, Themistokles nahm am Ehrenplatz an der Stirnseite Platz, während sich seine Begleiter auf die übrigen Stühle verteilten.
»Ich muss mich noch einmal für die hastige Einberufung dieser Beratung entschuldigen, aber es sind Dinge geschehen, die keinen Aufschub dulden. Der Feind war während unserer Abwesenheit nicht müßig. Unsere Boten berichten, dass ein großer Heereszug das Gebirge verlassen hat und sich auf dem Weg nach Süden befindet.«
Kim erschrak. Er hatte, wie sie alle, nicht damit gerechnet, dass Boras noch lange untätig in seinem Versteck in den Bergen ausharren würde. Aber er hatte gehofft, dass ihnen wenigstens noch ein paar Wochen Gnadenfrist vergönnt seien. Diese Hoffnung war nun zunichte.
»Die Männer, die sich hier versammelt haben, sind die Abgesandten der verschiedenen Länder und Völker Märchenmunds. Wir müssen beraten und einen Ausweg finden.«
»Wie viele Reiter hat Boras ausgeschickt?« fragte Kim. Themistokles zögerte mit der Antwort.
»Viele. Zu viele, um sie aufhalten zu können. Weit über 5000, wenn die Berichte unserer Kundschafter stimmen.«
5000 Reiter! Und diese waren nur ein Bruchteil von Boras Streitkraft.«
»Was das bedeutet, brauche ich wohl nicht zu erklären.
Der Hauptangriff steht unmittelbar bevor. Das Reiterheer hat bereits den verschwundenen Fluss überschritten und rückt unaufhaltsam weiter nach Süden vor.«
»Und was heißt das?«
»Das Reiterheer wird Gorivin weitläufig umgehen und uns den Fluchtweg nach Süden abschneiden,« mischte sich ein schlanker, bärtiger Mann in der grünen Kleidung der Waldbewohner ein. »Und so wie es Stellung bezogen hat, wird der Rest der Armee aus den Bergen hervorbrechen und uns direkt angreifen.«
»Aber man muss sie zurückschlagen.«
»Das können wir nicht,« sagte Themistokles betrübt. »Du selbst, Kim, hast uns berichtet, wie mächtig Boras Armee ist. Schon diese 5000 Reiter stellen eine größere Streitmacht dar, als Märchenmond aufbringen könnte.«
»Und wenn wir die Steppenreiter...«
Themistokles schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Kaivalon liegt unmittelbar auf der feindlichen Einfallslinie. Vielleicht ist ein Angriff geplant, vielleicht verschonen die Schwarzen das Steppenschloss auch. Auf jeden Fall können wir nicht mehr mit Hilfe von dort rechnen.«
»Aber was können wir denn überhaupt tun?«
Themistokles senkte den Blick. »Nichts«, sagte er so leise, dass es kaum zu verstehen war. »Jedenfalls nicht mehr, als abzuwarten und uns auf den Angriff vorzubereiten.«
»Aber ihr könnt doch nicht die Hände in den Schoß legen und zusehen, wie sich das Unheil über euch zusammenbraut. Ihr müsst irgendetwas tun. Trommelt eure Verbündeten zusammen und stellt eine Armee auf. Schlagt dieses Reiterheer zurück. Ich habe ein Heer von Männern gesehen, als ich durch Gorivin gestreift bin.«
»Das stimmt. Aber Boras wartet nur darauf, dass wir die Truppen von Gorivin abziehen.«
»Noch mehr aber baut er darauf, dass ihr untätig zuseht, wie die Falle zuschnappt. Seht ihr denn nicht, was Boras im Sinn hat? Er schließt euch ein. Er zieht einen Belagerungsring um das ganze Schloss. Er braucht nicht einmal anzugreifen, wenn ihr nichts unternehmt. Er muss seine Armee einfach nur aufmarschieren lassen und warten, bis Hunger und Durst euch zwingen, kampflos aufzugeben.«
»Gorivin ist groß, und wir sind auf eine Belagerung gut vorbereitet. Wir können Jahre aushalten.«
»Und Boras kann Jahre warten. Du weißt, dass er in der stärkeren Position ist.«
Themistokles seufzte.
»Ich weiß es, aber wir sind kein Volk von Kämpfern. Ich habe es dir schon einmal gesagt, Kim. Märchenmond ist ein Land des Friedens, nicht des Krieges. Würden wir deinem Vorschlag folgen und dem Schwarzen Heer auf offenem Feld begegnen, wir würden jämmerlich verlieren, selbst bei einer zahlenmäßigen Überlegenheit. Nein, Kim, wir haben diesen Krieg nicht gewollt und wir können ihn nicht gewinnen. Vielleicht hätte ich es dir gleich sagen sollen, aber ich dachte, du wüsstest es bereits. Wir sind hier nicht zusammengekommen, um Kriegsrat zu halten. Der Sinn unserer Beratung ist, einen Vorschlag auszuarbeiten, den Boras akzeptieren kann. Wir wissen, dass wir keine Chance haben, aber wir wollen das Volk schonen.«
»Ihr wollt kapitulieren?«
»So nennt ihr es wohl bei euch.«
»Aber ihr könnt doch nicht kampflos aufgeben. Ihr habt das Reich der Schatten nicht gesehen, aber ich...« »Du hast gehört, Themistokles, was ich dem Rat der Weisen gesagt habe. Ihr wisst nicht, was Boras aus eurem schönen Land und seinen glücklichen Bewohnern machen wird. Nichts wird mehr so sein, wie es jetzt ist. Ihr...«
Wieder unterbrach ihn Themistokles mit einer begütigenden Geste.
»Doch, Kim, wir wissen es. Aber auch wenn wir uns widersetzen, wird Märchenmond zerstört. Der Unterschied liegt nur in ein paar Wochen und in der Anzahl der Toten, die ein sinnloser Kampf kostet. Boras mag uns besiegen, und er wird vielleicht auch Märchenmond zu einem Reich des Schreckens machen, so wie er das Schattenreich verwandelte.
Aber warst nicht du es, der mir von Ardo und seinem Vater, dem Tümpelkönig, erzählte? Hast du nicht selbst erlebt, dass sogar dort drüben, inmitten all des Schreckens, noch Wesen leben, die hoffen? Irgendwann, Kim, vielleicht in 100, vielleicht in 1000 oder 10.000 Jahren, wird Boras Herrschaft enden, und aus den Trümmern seines Reiches wird ein neues Märchenmond erstehen. Es ist nicht das erste Mal in diesem ewigen Ringen, dass das Böse die Macht an sich reißt, aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass wir am Ende siegen. Gingen wir deinen Weg, könnten wir Boras vielleicht sogar vernichten, aber wir würden uns selbst unsere Zukunft stehlen. Nie wieder würde Märchenmond zu dem werden, was es ist und war.
Themistokles hielt erschöpft inne. Lange Zeit sprach niemand. Rangarik brach schließlich das Schweigen.
»Wohl gesprochen, Herr von Gorivin«, sagte der goldene Drache. »Doch bedenke, dass es Zeiten gibt, in denen man mit alten Traditionen brechen muss. Befrage das Orakel.«
»Das Orakel?« fragte Kim, der seine Neugierde nicht bezähmen konnte. »Was ist denn das?«
Themistokles antwortete nicht sofort. Er drehte den Kopf und blickte nachdenklich den leeren Thron an.
»Ein Märchen«, murmelte er schließlich. »Eine alte Sage, mehr nicht. Es heißt, dass die beiden steinernen Raben sprechen werden, wenn das Land in großer Not ist.«
»Eine Sage? So wie der schwarze Lord?« Kim wollte noch mehr fragen, aber in diesem Moment geschah etwas Seltsames. Ein heller, schwingender Ton, als würde irgendwo ein gigantisches Glas angeschlagen, erfüllte den Raum, und eine eigenartige außerirdische Kälte begann in Kim emporzukriechen. Er wollte die Hand heben, aber es ging nicht. Irgendetwas, eine unsichtbare und unwiderstehliche Gewalt, schien nach seinem Körper zu greifen und seinen Willen auszuschalten. Wie eine Marionette, an deren Fäden ein unsichtbarer Spieler zog, erhob er sich von seinem Stuhl und ging an der staunenden Tafelrunde vorbei auf den leeren Thron zu.